Hallo und herzlich willkommen bei Ratio. In der 13-teiligen Reihe Der Mensch als Weg zu Gott sprechen wir heute über Gottes Freigebigkeit. Mein Name ist Christine Hartmann und ich freue mich, dass ich heute wieder mit Professor Dr. Jörg Splett aus Frankfurt sprechen kann. Professor Splett ist Anthropologe und Religionsphilosoph in St. Georgen der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Frankfurt und an der Philosophischen Hochschule in München. Ja, wir sprechen über Gottes Freigebigkeit. Da war für mich die Frage, Gott gibt frei. Wie ist eigentlich Gott? Wie kann ich mir das vorstellen?
Mit Vorstellungen ist ja immer etwas schwierig. Aber es war, wieso können wir überhaupt etwas über Gott sagen und wie er ist? Doch nur, wenn er sich irgendwie zeigt. Und er zeigt sich in seiner Schöpfung. Von Schöpfung spricht man heute wieder viel bei uns. Die Frage ist, ob man das Wort auch im richtigen Sinn versteht, nämlich als Rückverweis auf den Schöpfer. Wir haben im Deutschen kein eigenes Wort dafür. Wir sprechen von Schaffen, das tun aber auch Künstler. Wir sprechen von Schöpfen. Und dann habe ich neulich gelesen, dass das ein Problem für Schulkinder ist, wenn die an die Schöpfkelle denken. Im Hebräischen gibt es da ein Wort bara, das nur verwendet wird für das Handeln Gottes. Und die christliche Tradition hat dieses bara, dieses Schaffen, unter drei Rücksichten ausgelegt. Ich glaube, davon sollten wir eingangs sprechen. Das Erste, was dort gesagt wird, Gott schafft aus nichts. Ich sage noch nicht mal aus dem Nichts, sondern aus nichts. Das heißt, es ist vorher überhaupt kein Material und nichts da. Das ist das eine. Und es ist auf der anderen Seite auch nicht aus ihm selbst herausfließend. Wir können uns ja im Moment fragen, wie entdecken wir in unserer Welt Neues? Wie geschieht hier Neues? Ich glaube auf zwei Weisen. Das eine ist das Pflanzen und Wachsen, das Zeugen und Gebären, dieser natürliche Vorgang. Und das andere ist das Herstellen. Wenn man in die Mythen schaut, die greifen meist zurück auf Zeugen und Gebären. Entweder steht am Anfang ein Urpaar oder es steht auch ein Gott oder eine Göttin, die dann durch Selbstbefruchtung das Leben hervorbringt. Das wirkt organischer, lebensvoller, hat aber gerade nicht dieses Moment der Freiheit, von der Sie gesprochen haben. Denn das ist ein Naturgeschehen. Außerdem ist, was auf dem Weg des Gebärens hervorgeht, immer gleichen Ranges und gleicher Art.
Können Sie noch mal genau erklären, wie Sie auf Freiheit kommen? Sie sagen, also allgemein gültig wäre, Gott ist der Schöpfer, aber wo kommt da die Freiheit rein? Das war mir jetzt zu schnell.
Das ging auch wirklich etwas schnell. Wenn ich bleiben würde bei dem Bild mit dem Naturgeschehen, ist keine Freiheit drin. Und deswegen kennt der Mythos auch keine Freiheit. Wenn ich jetzt das Bild des Herstellens aufgreife, dann taucht Freiheit auf. Jemand macht einen Tisch, jemand baut einen Stuhl, er baut ein Haus. Das sind Taten, die er frei macht und auch lassen könnte. Und das, was dabei herauskommt, ist auch nicht gleichen Ranges wie er selbst. Wenn ein Dichter ein Gedicht schreibt, im Griechen heißt der Dichtermacher, Poet, dann ist das Gedicht nicht der Dichter und auch nicht gleichen Ranges. Hier kommt, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die Bibel dieses Bild des Herstellens wählt, ganz deutlich die Freiheit und die Souveränität des Schöpfers heraus. Nun muss aber dieses Bild, was wir bei uns hier finden, korrigiert werden. Denn wenn hier jemand etwas macht, dann macht er immer etwas aus etwas. Mhm. Es ist ein Holz da, ja, oder ein Papier.
Also sozusagen der Künstler schafft etwas aus einem Stoff, der schon da gewesen ist, aber Gott schafft etwas, wie Sie sagen, souverän und frei. Er hätte es nicht machen brauchen.
Erstens hätte es nicht machen brauchen. Zweitens ist er nicht gebunden an die Vorgaben des Stoffes. Mhm. Ein Künstler ist gebunden an den Stoff im Sinn von, was ist sein Thema? Man kann ja nicht mit jeder Figur machen, was man will. Das kann einem jeder erzählen, der einen Roman schreibt, mit dem spricht. Die Figuren entwickeln ihre Selbstständigkeit. Und ob ich mit Papier und Farbe umgehe, ob ich in Eisen oder in Holz arbeite, jedes Mal werden hier dem Künstler Vorgaben gemacht. Er hat es mit Objekten zu tun. Mhm. Schöpfung aus nichts heißt, es gibt zunächst mal kein Objekt. Es ist alles restlos sein Projekt. Alles geht aus ihm hervor, er setzt es und macht es. Aber aus ihm hervor, nochmals, heißt nicht, es quillt aus ihm heraus. Die Schöpfung ist nicht Teil seiner, sondern sie ist ganz aus nichts. Weder ein Stoff außerhalb seiner, noch er selber als Material. wenn so geschaffen wird, dann kann man dieses Nichts, was erstmal so eine negative Bestimmung ist, positiv jetzt so ausdrücken, dass man sagt, Gott schafft das Seiende ganz und gar. Was heißt ganz und gar? Was steht denn dem Sein gegenüber? Wenn jemand das Wort Sein hört, dann denkt er vielleicht, na gut, Sein heißt etwas ist wirklich und dann gibt es doch vorher noch die Möglichkeit. Hier geht es darum, dass auch die Möglichkeit erst vom Schöpfer geschaffen wird. Es ist nicht so, dass Gott dort steht, gewissermaßen vor einem Schrank mit Möglichkeiten und sagt, welche Welt nehme ich jetzt? Sondern auch die Möglichkeit von dem, was ist, geht auf ihn zurück, schlechterdings alles ganz und gar. Das heißt, auch bis ins Einzelne hinein. Es gab immer wieder Entwürfe, die haben gesagt, Gott kann sich doch, der große Gott, doch nicht eigentlich um diesen Dreck im Kleinen kümmern. Und man führt dann Unterschöpfer ein. Gott schwebt oben drüber und beauftragt jemand, uns zu schaffen oder die Welt zu schaffen. Das ist nicht korrekt gedacht. Zum Beispiel unsere Eltern sind nicht unsere Schöpfer. Sie geben uns den Beginn unseres Lebens, aber sie sind nicht die, die uns unsere Wirklichkeit schlechterdings geben.
Weil sie auch ihren Körper oder ihren Leib und alles von jemand anderem bekommen haben und man weiß nicht, wer ist das Ende der Kette.
Eben, wenn ich überhaupt bei dem Bild der Kette bleibe, das kann es gar nicht sein aus einem dritten Punkt, der jetzt zu nennen ist. Wenn ich im ersten Schritt gesagt habe, aus nichts. Wenn ich im zweiten Schritt sage, ganz und gar. Da berührt das schon den Punkt, was jemand selber bekommen hat von irgendwoher. Natürlich kann er das weitergeben. Aber kann ich dann ein Wesen ganz und gar nach Möglichkeit und Wirklichkeit hervorbringen? Oder kann ich nicht bloß es aus Möglichkeit in Wirklichkeit überführen? Aber jetzt kommt noch ein dritter Punkt. Wenn ein Wesen in dieser radikalen Weise aus nichts ganz und gar hervorgebracht wird, dann kann es auch nicht in dem Sinn in seine Selbstständigkeit entlassen werden, dass Gott gewissermaßen so etwas hinstellt, wie einen Tisch oder einen Stuhl, und dann steht er alleine. Deswegen reicht es nicht zu sagen, ich gehe mal zurück, mein Vater, mein Großvater, mein Urgroßvater, und ganz am Anfang lande ich dann bei Gott, so gewissermaßen als Urgroßvater. Unsere Eltern haben unser Leben uns beginnen lassen, aber sie garantieren jetzt weder ihre noch meine Existenz. Was aber so radikal hervorgebracht wird, das muss auch weiterhin radikal in Händen gehalten werden. Manche sagen, das ist aber ein bisschen wenig. Jeder Tischler bringt es fertig, einen Tisch alleine hinzustellen, und Gott schafft das nicht, die Welt alleine hinzustellen, sagen dann die Leute. Ich meine, es ist gerade andersrum, was etwas ganz und gar hervorbringt. Trägt und hält es in jedem Augenblick und in jedem Moment.
Also es ist nicht so, wie vielleicht viele Theorien sagen, Gott ist möglicherweise der Schöpfer der Welt, er hat die Welt geschaffen, aber er hat sich zurückgezogen, er ist jetzt nicht mehr da. Der Mensch hat keine Verbindung zu ihm.
Das kann gar nicht gehen.
Was macht Sie da so sicher?
Dass ich weiß, ich selber kann mir mein Leben keinen Augenblick garantieren. Ich werde nicht gelebt, ich lebe. Ich denke, ich will. Aber ich weiß genau, dass ich mein Wollen, mein Denken, mein Leben mir keinen Augenblick garantieren kann. Jetzt könnte man sagen, gut, das garantiert eben die Umwelt, der Stoffwechsel und all dieses. Aber das gilt ja für die Dinge in der Welt selber mit. Der Philosoph Descartes hat das zu Beginn der Neuzeit auf die Formel gebracht. Er hat gesagt, wenn zwei Billardkugeln aufeinander zulaufen, wenn sie laufen, treffen sie sich und laufen dann auch nach den üblichen Regeln dann auseinander weg. Aber dadurch, dass die Billardkugel jetzt dort zuläuft, ist überhaupt nicht garantiert, dass es sie im nächsten Moment überhaupt noch gibt. Das sagen zwar die Naturwissenschaftler, die reden von Gesetzen der Erhaltung der Energie oder der Materie, beziehungsweise inzwischen wechselt das ja ineinander. Aber das ist eine, in meinen Augen, philosophisch betrachtet, eine reine Behauptung. Solange wie es die Dinge gibt, werden sie getragen und gehalten, ja. Aber dass ich jetzt bin, garantiert in keinem Moment, dass ich im nächsten Moment noch bin.
Ich muss jetzt nochmal was anderes fragen, auch auf die Gefahr hin, dass es vielleicht uns ein bisschen vom Thema abführt. Aber die Evolutionstheorie und die Schöpfungstheorie oder der Schöpfungsmythos, ich denke, das ist jetzt so ein springender Punkt, den man anführen könnte. Wie ist das zusammenzudenken oder widerspricht sich das nicht, wenn wir sagen, die Schöpfung aus dem Nichts? Darwin sagt, gut, die Zellen und dann Selektion und Mutation und so weiter. Wie kann ich das zusammendenken?
Ich sehe da eigentlich kein Problem, weil die Dinge nicht auf einer Ebene liegen, sondern Gott schafft, also er gibt den Dingen und der Wirklichkeit ihr Sein, ihr Dasein, ihr Werden mit all den Modalitäten, die dort da sind. Der Würfel rollt, aber dass der Würfel überhaupt da ist, dass der Würfel nach Gesetzen fällt, das tut er ja nicht aus eigenem. Es gibt leider in Amerika immer noch Staaten, wo es sogar verboten ist, in der Schule die Darwin'sche Lehre vorzutragen, weil dort Leute meinen, das widerspreche der Bibel. Hier wird die Bibel in der Weise wörtlich genommen, was natürlich nur Unfug sein kann. Schaffen heißt nicht, jemand macht hier was so, dass das andere nicht gedacht werden kann, sondern es geht ineinander. Warum nicht? Gott schafft die Dinge so, dass sie sich selber machen. So hat es der de Chardin mal formuliert. Gott macht die Dinge so, dass sie sich selbst machen. So wie wir jetzt selber hier leben, miteinander sprechen, das tun wir. Aber dass wir das tun können, das tun nicht nochmal wir. Wir machen es, aber wir machen nicht, dass wir es machen.
Ja, ja.
Dieser Doppelschritt, den meine ich, könnte man ohne Schwierigkeit einzeichnen. Ja, und dann haben wir jetzt also diese Situation, ich sage, wir verdanken uns, wir leben nicht aus uns, wir verdanken uns einer Wirklichkeit. Und dann ist die Frage, was sagt das nun über diese absolute Wirklichkeit, die jetzt in der religiösen Sprache Gott heißt? Was zeigt sich von ihr? Das war ja Ihre Ausgangsfrage, wie ist nun Gott? Was heißt das mit der Freigebigkeit? Wenn wir jetzt feststellen, Gott schafft aus nichts, es quillt nicht aus ihm hervor, er muss gar nicht schaffen, dann ist ganz entscheidend zu sagen, und das sagt auch diese Tradition des Schöpfungsdenkens, Gott hat zunächst einmal von der Schöpfung nichts. Er muss nicht schaffen. Es gibt bei den Griechen das Bild, dass das Gute so etwas sei wie eine Quelle, die überfließen müsse. Dann wäre es keine Freiheit. Natürlich, eine Kuh muss gemolken werden, das ist völlig klar. Die Quelle fließt. Aber wenn so etwas sein muss, kann daraus niemals Freiheit hervorgehen. Nun reden wir jetzt nicht über die Sterne und die Erde, das mag ja sein, wie es will. Wo kommt unsere Souveränität und Freiheit her? Wo wir miteinander darüber nachgedacht haben, von unserem ersten Gespräch an die Freiheit, wir haben vom Gewissen geredet, von dem eigenen Stellungnehmen zu Schuld und Tod und dergleichen. Wir mit unserer Selbstbestimmung, mit unserer Selbstverfügung haben, ja, man könnte so sagen, Freiheit heißt anfangen können. Mhm. Wir können eine Menge anfangen. Zwei Menschen zusammen, sogar einen neuen Menschen. Aber uns können wir nicht anfangen. Wir werden angefangen.
Ich habe schon gemerkt in den letzten Serien, dass Sie immer wieder über die Freiheit sprechen, dass Ihnen das so wichtig ist. Aber andererseits, wenn Gott, also er hat sich mit dieser Freiheit ganz schön was eingebrockt, würde ich mal so behaupten. Hat er sich ganz schön Ärger eingebrockt.
Das kann man wohl sagen. Und darüber werden wir auch ausführlich noch sprechen müssen in der nächsten Woche, wenn es um das Thema des Übels, des Bösen und der Schuld geht. Man hat das oft gehört. Der eigentliche Einwand gegen Gott ist, dass es uns gibt. Wenn es Gott einfach so gäbe als das Gute schlechthin, hätte niemand ein Problem. Aber wenn man sagt, Gott lässt sich sowas einfallen wie unser eins, dann kann man sich schon fragen, was ist das eigentlich? Also das ist das Problem, das da drin steckt, dass wir bis jetzt gesagt haben, ich kann die Welt nicht denken und uns nicht denken ohne Gott. Aber dann werden wir die Frage stellen müssen, kann man denn Gott als Gott denken im Blick auf die Welt? Aber ich glaube, um das zu tun, müssen wir zunächst erst nochmal deutlich machen, als was er sich selber zeigt. Ich würde also Sie bitten, also erstmal noch einen Schritt zurückgehen und sagen, ehe wir das aufnehmen. Das Erste scheint mir nämlich zu sein, wenn wir als Freiheitswesen da sind, als Wesen, die anfangen können, die selber etwas anfangen können, mit anderen etwas anfangen können und die jetzt ihrerseits angefangen werden. Was muss das für ein Wesen sein, das anfangen kann? Wir nicht. Wenn wir was anfangen, dann kann das andere eben nicht aus sich anfangen, sondern ist ein Angefangenes. Aber Freiheit hervorbringen können, das kann, behaupte ich, nur Allmacht. Jeder geringere Ursprung würde Freiheit aufheben. Deswegen gilt auch, dass nicht unsere Eltern uns unsere Freiheit gegeben haben. Wir hätten dann nämlich gar keine fundamentalen Rechte ihnen gegenüber. Wenn wir einfach das Produkt unserer Eltern oder der Natur wären. Ein Produkt? hat keine Rechte gegenüber seinem Produzenten. Und so war das auch in der Antike, konnte der Vater das Kind in den Bach werfen. Nach der damaligen Biologie war er der Ursprung, er der einzige Ursprung. Unser Wort Samen für den männlichen Beitrag sagt das heute noch fälschlicherweise. Und die Frau ist ein Ackerfeld. Also der Mann ist alles und er ist der Produzent dieses Produktes. Und wenn es ihm nicht passt, kann er es wegtun. Heute sind wir mit der Biologie weiter. Und dann folgt dann daraus die Konsequenz, sagen, mein Bauch gehört mir, ich habe das Recht. Und sagt, er ist jetzt die Frau der Ursprung. Mhm. Und nun sagen wir dem gegenüber, nein, von Anfang an hat dieser werdende Mensch Rechte gegenüber seinen Eltern. Das heißt, dass sie nicht total und restlos unser Schöpfer, unser Ursprung sind. Weil sie ja eben auch uns gar nicht von machen, schon gar nicht, aber auch nicht eigentlich verursachen, sondern nur die Gelegenheit schaffen, dass wir anfangen. Wer wirklich Freiheit hervorbringt, der ist machtvoll. Das, glaube ich, ist das Erste, was an der Welt abzulesen ist, haben auch die Religionen immer so gesagt. Wenn ich den Sternenhimmel sehe und die unendlichen Weiten, wenn ich die Möglichkeiten des Menschen sehe, muss ich sagen, das von woher, ist mal so auszudrücken, dieses Grundes ist große Macht.
Es wäre Ihre Definition von Macht, dieses Hervorbringen von Freiheit.
Das wäre schon das von Allmacht. Denn ja, Macht gibt es ja auch sonst schon. Macht würde ich sagen, ich kann den anderen bestimmen. Macht heißt Bestimmungskraft. Mhm. Gewalt würde dann heißen, den anderen gegen seinen Willen bestimmen. Macht heißt erstmal seinem eigenen Willen im Voraus ihn bestimmen. Und Gewalt würde heißen, gegen seinen Willen. Aber jede Macht arbeitet sich an einer Gegenmacht ab. Allmacht ist das, was Freiheit hervorbringt. Das könnte man übrigens auch zeigen. Das hat Romano Guardini einmal gezeigt, dass er gesagt hat, je stärker die Macht, desto größer die werdende Freiheit. Ein Stock stößt einen Stein und der kann sich überhaupt nicht wehren. Andererseits kommt der Stock auch in den Stein nicht hinein. Wenn ich ihn durchschlage, zeigt er mir wieder die kalte Schulter. Nächster Schritt, da liegt eine Kartoffel im Keller und Licht fällt durch ein Fenster hinein. Die Kartoffel keimt. Das Licht wirkt tiefer auf die Kartoffel als der Stock auf den Stein, aber die Kartoffel tut auch mehr. Nächster Schritt, Brunftzeit und dann rennt da eine Ricke durch die Gegend und der Bock hinterher. Der Bock wird viel tiefer von der Ricke beeinflusst als die Kartoffel. Die Kartoffel keimt bloß, der Bock rennt. Das heißt, die Ricke tut mehr als im anderen Fall. Und so kann man gucken, der Mensch wird in der Werbung beeinflusst, da wird er überredet. Dann kommt der Punkt, er tritt in die Freiheit, er wird überzeugt. Und schließlich kann jemand aus Jahren einer guten Verbindung sagen, ich bin durch dich geworden, der ich bin. Wenn man das so sieht, kann man sagen, tatsächlich heißt der Vorbringen von Freiheit Allmacht. Aber es ist nicht bloß Allmacht, sondern Freiheit kann auch nur durch Freiheit hervorgebracht werden. Wenn Gott gar nicht anders könnte, also man käme daraus niemals Freiheit, aus notwendigem Geschehen kann nicht Freiheit werden.
Das war das, was Sie gesagt haben, wenn es einfach so aus ihm herausquillen würde.
Das wäre keine Freiheit, die dabei herauskommt.
Also Gott entscheidet sich dafür.
Gott entscheidet sich dafür. Und er bliebe kein bisschen weniger Gott und hinreißend, wenn er überhaupt nicht geschaffen hätte. Und damit taucht ein Drittes auf. Er ist nicht bloß frei, er ist, was so die Religionen sagen, was man hier aber gut philosophisch sagen kann, er ist liebevoll. Denn was heißt denn lieben? Lieben heißt im Kern, es ist gut, dass es dich gibt, es soll dich geben, ein Ja zum Dasein des Anderen. Nicht bloß Dasein, ich würde schon auch sagen, es gehört dazu und ich möchte gern mit dir zusammen sein. Aber der Kern ist, es soll dich geben, es ist gut, dass es dich gibt. Und genau das wird hier gesagt. Das heißt, es ist kein erbauliches Reden, sondern strikt philosophisch zu sagen, wenn wir von Schöpfung reden, müssen wir sprechen von Allmacht, von Allfreiheit und Allgüte. Und das sagt nun erheblich etwas über uns. Wir haben uns nicht selber in die Welt gerufen. Und viele sind deswegen auch unzufrieden mit sich und mit dieser Situation. Die sagen, ich bin nicht vorher gefragt worden. Nun kann man ja schlecht vorher gefragt sein, wenn man nicht da ist. Nicht? Das ist ein Problem, das sollten sich die Leute schon klar machen. Das ist so ähnlich wie beim Telefonieren. Jemand ruft einen an und sagt, darf ich Sie stören? Am liebsten würde ich sagen, haben Sie schon. Nicht? Ich sage meistens nicht zu sehr oder so. Nicht? Aber an sich ist es das. Und so, solange ich nicht da bin, kann ich nicht gefragt werden, ob ich da sein will. Das ist richtig. Und weil wir nun begrenzte Wesen sind und endliche Wesen, leiden die Menschen nochmal unter dieser Endlichkeit und Begrenztheit. Die edle Wahrheit, zu der Buddha erwacht ist, heißt Leben ist Leiden. Wir werden davon noch zu sprechen haben. Und die Griechen haben gesagt, das Beste ist, nicht geboren zu sein. Und jetzt sagt diese biblische Tradition, wir sind in unserer Endlichkeit gewollt. Gewollt, das heißt, es ist gut, dass es uns gibt. Die Bibel drückt das doppelt aus, damit es jeder merkt. Zuerst sagt Gott, es sei, es werde. Und dann schaut er am Abend sich das immer nochmal an und sagt, es ist gut. Also diese doppelte Gutheißung, es ist gut, dass wir in unserer Begrenztheit und in unserer Endlichkeit sind, wird dort behauptet. Und weil Sie es schon angesprochen hatten mit der Freiheit, auf die sich Gott hier einlässt, es gibt eine breite rabbinische Tradition, die sagt, dass die Gutheißung Gottes nach dem sechsten Tage, Gott schaut noch einmal die ganze Schöpfung an, einschließlich des Menschen, und sagt, es ist sehr gut. Dass das schon gesprochen wird nach dem Sündenfall, von dem dort berichtet wird. Dass Gott sagt, das ist zwar nicht in Ordnung, das hätte nie passieren dürfen, aber ich bleibe trotzdem dabei, es ist gut, dass es diese Welt und den freien Menschen in ihr gibt.
Es ist nun aber auch sehr erstaunlich. Einerseits in der christlichen Tradition, Gott sagt, es ist gut, dass es dich gibt, du bist gewollt. Das ist im Grunde das, was wir Menschen hören müssen, was wir brauchen, dass uns das jemand sagt. Andererseits im Buddhismus, Leben ist Leiden, das, was Sie eben gesagt haben. Wie erklären Sie sich dann, dass der Buddhismus heutzutage so, ich sage einfach so, im Kommen ist, dass im Christentum vielleicht wird da zu wenig drüber geredet, dass Gott sagt, du bist gewollt, du bist gut, so wie du bist?
Das spielt sicher mit, dass einfach dieser Gedanke wieder schwindet. Aber ich meine, man sollte auch erstmal einen Schritt zurückgehen und sich klar machen, wie unselbstverständlich diese Einsicht eigentlich ist. Wenn man guckt, der normale Mensch lebt natürlich an sich ganz gern. Der sagt, das Leben ist kein Honiglecken, aber wie es im Buch Kohelet heißt, lieber ein lebendiger Hund als ein toter Löwe. Also, Leute, mache ich doch. Sobald die Leute anfangen zu denken, nicht bloß im Buddhismus, sondern überall, wo Leute anfangen zu denken, fragt man sich, lohnt es wirklich die Mühen des Lebens? Vom Schmerz der Geburt angefangen, immer wieder haben die weisen Leute darauf hingewiesen, dass man da erstmal weint, wenn man geboren wird. Das Licht der Welt erblickt, oder beim Rot heißt es ja so, ein Mensch erblickt das Licht der Welt und merkt dann nach Tag und Jahr, dass dies der einzige Lichtblick war. Also so diese Punkte, die dort hineinkommen, dann so der Kummer durch das Leben hin, man muss ja bloß zurückdenken. Zuerst als Kind lag man da so herum, nicht? Dann kriegte man die Zähne, auweia, nicht? Dann kam die Pubertät, auch nicht so das Gelbe vom Ei, nicht? Dann geht es einem vielleicht eine Zeit lang ganz gut als junger Erwachsener, wenn man Glück hat. Aber dann fängt schon an, dort zu zwacken und dort zu zwacken. Und im Nu ist man so weit, dass wenn man morgens aufwacht und es tut einem nichts weh, ist man eigentlich tot. Also sagen sich die Leute, ist es wirklich das Leben wert, gelebt zu werden? So sehr sie einerseits dran hängen, aber sobald sie nachdenken, taucht das auf. Und diese Zusage, die uns da gemacht wird, es ist gut, die ist schon... Einerseits antwortet sie auf eine tiefe Sehnsucht in uns, stimme ich Ihnen ganz zu. Aber andererseits trifft es auf ziemliche Zweifel in uns. Sondern ist es wirklich gut, dass wir sind? Vor allen Dingen, wenn wir ja nicht bloß sind, um da zu sein, sondern wenn wir da sind, das hatten wir schon mal ein bisschen besprochen, um gut zu sein. Da kommt das ganze Thema Schuld und Sollen wieder auf. Und sagt, bin ich denn mit meinem Leben richtig umgegangen? Habe ich davon den richtigen Gebrauch gemacht? Ist es wirklich gut, dass es mich gibt? Immer wieder denken Menschen, vielleicht ist die Welt doch besser dran ohne sie. In der Regel helfe ich mir dann so, denen zu sagen, gut, vielleicht meinst du, die Welt wäre besser dran ohne dich, aber sicher ist die Welt nicht besser dran ohne den Menschen, den du liebst. Und der ist nicht besser dran, wenn du nicht da bist. Das heißt, wir brauchen an sich schon Leute, die uns sagen, es ist gut, dass es dich gibt. Nur ist die Frage, garantiert es das allein, wenn ein anderer uns das sagt, worauf stützt der sich noch einmal? Das wäre ja die Frage. Und da kann ich eigentlich nicht sehen, wie das gehen kann, ohne diesen Hintergrund. Denn wenn der andere bloß zu mir sagt, es ist gut, dass es sich gibt, kann es ja sein, dass es ihm sein Bedürfnis abpresst. Nicht, dass er sagt, also ich bin so alleine, ich nehme dich in Kauf. Besser du als niemand. Deswegen so dieser wichtige Gedanke im Schöpfungsdenken, Gott braucht uns überhaupt nicht. Er ist in sich Fülle und Glück, Erfüllung in sich selber.
Aber er hat uns dennoch geschaffen.
Aus reiner Freigebigkeit. Das heißt, wenn er uns nicht seinetwegen schafft, bleibt ja nur ein Grund übrig. Er schafft uns unseretwegen. Und das ist der Grund, warum wir Würde haben. Und drum finde ich es schon beängstigend, die Aussicht, dass mit dem Schwund des Gottesglaubens auch wieder der Gedanke der Personenwürde schwindet. Denn woher soll ein begrenztes, endliches, bedingtes Wesen Anspruch erheben können auf unbedingte Anerkennung?
Könnten wir noch stundenlang darüber weiter sprechen, über die Würde des Menschen, vielleicht jetzt auch in einer Bioethik-Debatte? Wir haben gehört, der Gott ist der Schöpfer, er schöpft in Freiheit, in Allmacht und er ist liebevoll. Das, was ich heute mitnehme, ist, wir Menschen sind gewollt, ich bin gewollt und es ist gut, dass es mich gibt, dass es uns gibt. Das ist eigentlich ein wirklich schöner Gedanke und ich freue mich, wenn Sie diese Woche auch diese Gedanken vielleicht mitnehmen, mittragen und nächste Woche wieder einschalten, hier auf EWTN. Auf Wiederschauen.